Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von A Thousand Paths of Healing, dem Podcast für ganzheitliche Psychotherapie, Heilungswege und die Verbundenheit von allem. Ja, und heute ist eine wirklich ganz besondere Folge, nämlich eine Art Jubiläumsfolge. Der Podcast wird heute am Tag der Veröffentlichung, also am 14.04. Ein Jahr alt. Und ich habe gedacht, dafür lasse ich mir was ganz Besonderes einfallen und habe diesmal eine Solo-Folge aufgenommen. Und ja, genau, da geht es einfach darum, was so meine eigenen Top 5 Heilungswege sind, weil der Podcast heißt ja 1000 Wege der Heilung und genau, ich dachte, es wäre vielleicht ganz spannend, euch auch mal an meinen Heilungswegen teilnehmen zu lassen oder teilhaben zu lassen und ein bisschen was über meinen eigenen Weg zu teilen. Genau, also darum wird es heute gehen, über meine Top 5 Heilungswege und natürlich gibt es auch in meinem Leben noch viel, viel mehr und es gibt auch ganz viele andere super tolle Tools, über die ich heute nicht sprechen werde, aber ich habe jetzt einfach mal die 5 ausgewählt, die in meinem Leben die größte Rolle gespielt haben. Ja, und damit würde ich sagen, ist auch schon alles gesagt fürs Intro und ich wünsche euch ganz viel Spaß, Inspiration und so weiter beim Lauschen. Ja, und wenn ihr der Folge gelauscht habt, dann freue ich mich auch sehr darüber, wenn ihr mir mitteilt, wie sie euch gefallen hat und ob ihr vielleicht was für euch daraus mitnehmt, weil genau, ich kriege immer recht wenig Feedback zu den Folgen und würde natürlich gerne wissen, wie ihr die so findet und ob ihr was daraus mitnehmt. Und genau, also seid nicht schüchtern, meldet euch bei mir, könnt ihr über Instagram schreiben oder per E-Mail oder was auch immer für euch so der beste Weg ist, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ja, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist, dass du der Folge lauschen möchtest und dass dich vielleicht interessiert, was meinen eigenen Weg so ausgemacht hat, also meinen eigenen Heilungsweg oder den Weg irgendwie dahin, einfach, dass es einem besser geht. Und ja, genau, es gab natürlich auch in meinem Leben immer wieder große Themen, die mich irgendwie herausgefordert haben. Und deswegen war ich oder bin ich schon wirklich lange, ich würde sagen, mindestens 15 Jahre so irgendwie immer auf der Suche gewesen nach den Dingen, die mich am meisten weiterbringen im Leben einfach. Ich glaube, einmal heraus einfach auch aus Not, also weil ich viele Themen hatte, viele Symptome, die mich auch irgendwie eingeschränkt haben, viele Themen so rund ums Thema Angst und Ängste. Aber gleichzeitig auch, weil ich schon wahnsinnig neugierig bin, muss ich gestehen. Und es mich einfach immer total interessiert, was passiert, wenn man bestimmte Dinge ausprobiert, weil ich mich selbst auch ganz spannend finde, also gerne auch immer so rausfinden möchte, was steckt denn da dahinter? Und weil ich auch einfach Menschen wahnsinnig spannend finde, also irgendwie diese Frage so, was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein? Was sind wir eigentlich für Wesen? Was ist unser wahrer Kern? Warum sind wir hier? Solche Themen haben mich schon immer total interessiert und fasziniert. Und ja, wie lebt man denn ein gutes Leben? Ist auch so eine große Frage, die ich mir schon wirklich lange stelle. Und ich glaube, daher kommt dann auch sozusagen, dass ich in meinem Leben schon ganz schön viele verschiedene Sachen ausprobiert habe und schon lange auf dem Weg bin, irgendwie danach zu suchen, wie es mir besser gehen könnte. Und danach zu suchen, wie man sozusagen ein richtig gutes Leben haben kann, nach innerer Balance zu suchen. Und genau, ja, erstmal so viel dazu. Und genau, ich glaube, jetzt können wir gleich einsteigen in das erste und vielleicht sehr offensichtliche Heilungstool, das ich so gewählt habe und das mich wirklich auch weitergebracht hat. Und das sind einfach Therapie und Coaching. Also ich finde Psychotherapie oder auch Coaching und ich finde, da sind die Übergänge manchmal ja auch fließend, weil beide Felder so eine wahnsinnig große Spannbreite haben. Ne? Es gibt natürlich Coachings, die sind gar nicht tiefenorientiert, aber viele Coachings sind ja auch schon oft eine Art von Therapie, während manche Therapieformen eher Coaching sind. Deswegen habe ich das jetzt mal in einem Punkt zusammengefasst sozusagen. Und ich finde es einfach wahnsinnig wichtige Tools oder ja, wie auch immer man das nennen soll, Entwicklungswerkzeuge, um zu lernen, sich selbst zu reflektieren. Also um zu gucken, okay, wenn ich handle, was waren denn da vorher meine Gedanken? Was sind diese inneren Antreiber, die ich vielleicht habe, die mir gar nicht bewusst sind? Was für eine Rolle spielt auch meine Familiendynamik? Ne? Was für eine Rolle hatte ich vielleicht in meiner Ursprungsfamilie? Und wie habe ich die vielleicht ins Leben weitergetragen, ohne sie jemals bewusst zu reflektieren? wie überträgt sich vielleicht die Beziehung, die ich mit meiner Mutter hatte, die ich mit meinem Vater hatte, auf die Beziehungen, die ich heute habe. Genau, und was für Gedanken denke ich eigentlich, was für Glaubenssätze, was für innere Überzeugung habe ich über mich, die Welt und das Leben und wie wirken die so auf einen ein und wie bestimmen die den Alltag? Das sind alles ja so Sachen, die man in der Therapie total gut lernt, zu reflektieren. Und das hat mir auch total weitergeholfen, einfach zu erkennen, dass all die Dinge, die ich tue, auch wenn sie vielleicht erstmal komisch oder destruktiv wirken, einen tieferen Sinn haben. Also dass nichts davon, was ich tue, irgendwie sinnlos ist, sondern dass es immer Lösungen sind oder Lösungsversuche sind. Und dass die Frage halt immer ist, was wäre denn eine bessere Lösung? Und genau, deswegen finde ich Therapie und Coaching total wertvoll. Und ich finde es auch total spannend, dass man halt in der Therapie irgendwie so erkennt, dass man halt oft bestimmte Glaubenssätze hat, die dann bestimmte Gedanken auslösen, die dann bestimmte Gefühle auslösen und dann bestimmte Handlungsweisen sozusagen auslösen und wir dann bestimmte Erfahrungen machen. Und das ist ja so diese selbsterfüllende Prophezeiung, die oft in unserem Leben so eine große Rolle spielt und das zu durchbrechen, war für mich auch total wertvoll. Ja, ich habe irgendwie verschiedene Therapieformen ausprobiert, vor allem auch das, was ich selbst anbiete, also viel systemische Therapie tatsächlich. Ich habe EMDR gemacht, ich habe einige so körperorientierte Therapie- und Coachingformen gemacht, die ich auch total spannend finde, weil ich ja eben auch finde, dass nicht nur der Kopf wichtig ist, sondern eben auch die ganze Verbindung zum Körper, zur Gefühlswelt und so weiter, weil ja, ich sage immer, wenn wir alle das tun würden, von dem wir wissen, dass es richtig ist, dann gäbe es keine Probleme. Dann würden wir uns alle gesund ernähren. Wir wären alle irgendwie fit und sportlich, weil wir wissen, wir müssen uns viel bewegen. Wir hätten alle nur gute Gewohnheiten. Aber da gibt es ja auch noch ganz viele so unterbewusste Programmierungen oder Gefühle oder Vermeidungstaktiken sozusagen. Und die müssen wir in der Therapie ja auch erreichen. Deswegen finde ich eben körperorientierte oder auch gefühlsorientierte Praktiken total wichtig und genau, versuche das auch in meine Praxis zu integrieren, dass es da eben nicht nur um den Kopf geht sozusagen, nicht nur um die Gedanken, sondern dass wir eben auch immer gucken, okay, aber wie fühlt sich das denn an? Oder was ist denn in dem Moment, wo ich so und sowas mache, für ein Gefühl da? Weil genau, der Kopf einfach nicht reicht. Also die meisten von meinen Klienten zum Beispiel haben schon längst verstanden, worum es geht, aber können es noch nicht umsetzen. Und ich glaube, da müssen wir dann den Körper und unsere Emotionen mit einbeziehen. Genau. Was ich dazu noch sagen will, ist vielleicht, dass ich glaube, dass eigentlich alle Therapieformen hilfreich sind oder sein können. Also das ist auch, ich glaube, da gibt es auch oft Studien, dass es gar nicht so stark auf die Therapieform, sondern eher auf die Beziehung zum Therapeuten ankommt, wie hilfreich eine Therapieform wirklich ist. Und ich glaube, wenn du jetzt vielleicht auf der Suche sein solltest nach einer Therapie oder so, dass es wirklich wichtig ist, so zu gucken, wie fühle ich mich mit der Person? Fühle ich mich gesehen? Fühle ich mich ernst genommen? Fühle ich mich gewertschätzt, wenn ich im Therapieraum bin? Und gar nicht so sehr darum, ob es jetzt Verhaltenstherapie ist oder systemische Therapie oder sonst was. Genau. Aber es sollte sich gut anfühlen, es sollte Sinn machen. Und wir sollten uns einfach wohl und gleichzeitig auch ein bisschen gefordert fühlen im Therapieraum, finde ich. Genau, also ich glaube, das größte Takeaway von meinen Therapieerfahrungen war irgendwie zu lernen, mich selbst klarer zu sehen, mich selbst zu reflektieren, meine Rollen und meine Verhaltensweisen besser zu verstehen und einfach zu erkennen, warum handle ich, wie ich handle und dazu gleichzeitig so eine Art von Selbstmitgefühl zu haben und zu akzeptieren, okay, es ist verständlich, warum ich so handle. Ich will es vielleicht ändern, aber es ist verständlich und ich muss mich dafür nicht selbst verurteilen. Ja, okay, das war Tool Nummer 1, Therapie und Coaching. Und das zweite Tool, über das ich sprechen möchte, ist die Achtsamkeit. Also ich habe inzwischen auch eine Ausbildung zum Achtsamkeitscoach und biete auch verschiedene Achtsamkeitsworkshops an. Und arbeite auch in meiner Praxis viel mit dem Thema Achtsamkeit, weil ich einfach finde, dass das ein wahnsinnig spannendes, wichtiges Werkzeug ist und einfach ganz konkret im Alltag hilfreich sein kann. Und wenn ich von Achtsamkeit spreche, Achtsamkeit hat ja viele Facetten. Also ein Teil von Achtsamkeit praktizieren ist Meditation. Yoga ist auch eine achtsame Körperpraktik sozusagen. Man kann man kann tanzen achtsam sozusagen. Es gibt auch viele Formen von aktiver Meditation. Aber ich glaube, was ich wirklich meine, ist einfach eher so eine innere Haltung der Achtsamkeit. Dass wir immer wieder sozusagen innehalten und uns bewusst machen, wir sind im Hier und Jetzt. Für mich gehört auch Mitgefühl zu einer achtsamen Haltung, ganz im Hier und Jetzt zu sein, Verbundenheit mit sich selbst und einfach bewusst wahrnehmen, ohne zu werten und abzuwerten und zu sagen, das will ich jetzt und das will ich nicht, sondern irgendwie die Dinge so zu akzeptieren für den Moment, wie sie eben sind. Und eben nicht anzuhaften an bestimmten Gedanken, sich nicht wegziehen zu lassen von seinen Gedankenströmen, sondern einfach hier zu sein, Dinge wahrzunehmen und sie so sein zu lassen, wie sie gerade sind. Und man kann natürlich dann verschiedene Methoden praktizieren, um diese innere Haltung zu vertiefen. Zum Beispiel eben Meditation oder in der Therapie verwende ich gerne Focusing. Das ist auch so eine Methode, wo es einfach darum geht, so in Kontakt mit dem Körper und den Gefühlen zu kommen. Genau, aber im Wesentlichen finde ich, ist eine achtsame Haltung das, was mein Leben am meisten verändert hat. Und für mich war es zum Beispiel total wichtig, so einmal täglich so ein Ritual zu entwickeln. Also ich habe mich immer abends nach dem Abendessen dann hingesetzt. Heute mache ich es vorm Schlafengehen. Und habe einfach mir so 10 Minuten bis eine halbe Stunde Zeit genommen, einfach zu fühlen, was ist denn gerade da? Weil ich zum Beispiel viele, viele Jahre gar nicht im Kontakt war mit meinem Körper, mit meinen Emotionen und gar nicht wusste, was eigentlich los ist, sondern immer einfach so ein bisschen eher auf der Flucht davor war, vor dem, was ich in meinem Inneren sozusagen, ja, was in meinem Inneren auf mich wartet und mich immer davon abgelenkt hat. Und für mich war das total lebensverändernd tatsächlich, also diese wirklich einmal am Tag zu sagen, ich setze mich jetzt hin und alle Gefühle, die hochkommen, denen öffne ich mich einfach und lasse sie einfach da sein und schaue sie mir einfach an, ohne irgendwas damit tun zu müssen. Und viele von den Gefühlen, die da waren, haben sich allein dadurch einfach schon aufgelöst. Und ich konnte dann viel besser schlafen. Genau, viele Probleme haben sich dadurch einfach aufgelöst. Es hatte auch eine gute Wirkung auf meine Beziehung tatsächlich, weil ich dann irgendwie gelernt habe, viel besser zu kommunizieren, was ich eigentlich gerade fühle und was ich gerade brauche. Und ich habe einfach gelernt, viel klarer wahrzunehmen, was gerade los ist in mir und dadurch auch die Welt klarer zu sehen. Und ich glaube, jeder Mensch muss so ein bisschen den eigenen Weg finden, was für eine Art von Achtsamkeit funktioniert. Also für Menschen, die jetzt wirklich zum Beispiel viele traumatische Erfahrungen haben oder einfach sehr viele schwierige Lebenserfahrungen gemacht haben, für die ist es manchmal überfordernd, sich hinzusetzen und irgendwie in sich reinzufühlen, weil da einfach zu viel los ist und manchmal schafft man das alleine nicht. Und dann finde ich das auch wichtig, das wertzuschätzen, sich eben nicht zu zwingen, sich hinzusetzen und zu meditieren, wenn sich das fürchterlich anfühlt, weil das sollte es nicht. Es sollte sich eigentlich hilfreich anfühlen. Vielleicht nicht leicht, vielleicht nicht unbedingt gut, aber hilfreich und nicht überfordernd. Aber wenn das nicht klappt, zum Beispiel sich hinzusetzen und in Stille zu meditieren, kann man trotzdem, also man muss nicht das ganze Thema für sich abschreiben, sondern man kann zum Beispiel ja auch einen achtsamen Waldspaziergang machen, wo man ganz bewusst die Umgebung wahrnimmt. Man kann tanzen, also bewusst tanzen, sich bewegen, ist auch eine Form von Achtsamkeit. Es gibt Gehmeditationen, man kann achtsam das Abendessen kochen. Man kann alles achtsam machen, achtsam Kartoffeln schälen, achtsam den Müll rausbringen. Und ich glaube, dass so kleine Übungen der Achtsamkeit einfach für einen Moment bei dem sein, wo wir gerade sind, ich glaube, dass das für alle Menschen möglich sein sollte. Und es geht auch gar nicht darum, das den ganzen Tag zu machen oder das besonders gut zu machen, sondern es geht darum, es überhaupt mal zu versuchen. Und vielleicht klappt es dann für 3 Sekunden und das ist doch schon super. Also auch bei mir nach, keine Ahnung, über 10 Jahren mindestens, vielleicht sogar länger auf Meditation und so weiter, gibt es für mich Tage, wo ich irgendwie auch gar nicht, wo ich die meiste Zeit der Meditationszeit einfach nur gedacht habe. Und ich glaube, dass das auch total normal ist. Und auch zu einer achtsamen Haltung gehört, sich dafür dann nicht abzuwerten. Genau, ich habe ja dann auch so eine Ausbildung gemacht zum Achtsamkeitscoach und Achtsamkeitsmastercoach, weil ich eben finde, das ist auch total wichtig, das in die Therapiepraxis und generell einfach ins Leben von Menschen zu bringen, eben weil uns das hilft, in Kontakt mit unserem Körper zu kommen, weil uns das hilft, in Kontakt mit dem Hier und Jetzt zu kommen. Und weil ich glaube, dass das genau das ist, was uns ja heute in unserem Alltag am meisten fehlt. Also wir sind alle oft dabei, viel zu denken, viel zu bewerten, viel abzuwerten, gegen viel zu sein, für viel zu sein. Aber dieses einfach mal sein, das fehlt oft ein bisschen. Und das finde ich total wichtig, irgendwie Menschen zu helfen, da wieder einen Schritt näher hinzukommen. Also wenn dich das interessiert, ich biete auch, also in Düsseldorf auf jeden Fall häufig Achtsamkeitsworkshops an. Ich biete auch gelegentlich im Mai jetzt zum Beispiel wieder Achtsamkeitsworkshops online an. Oder du kannst auch bei mir in der Praxis online oder offline Achtsamkeitscoaching als Einzeltermin sozusagen buchen. Genau, das war mein Tool Nummer 2, Achtsamkeit und Meditation. Und ich glaube, mein größtes Takeaway von diesen Methoden war einfach zu lernen, im Kontakt mit mir, meinem Körper und meinen Gefühlen zu sein. Und das war sehr, sehr lebensverändernd. Ja, das dritte Tool oder die dritte Methode, die mir im Leben wirklich sehr viel weitergeholfen hat, ist das Thema Nervensystemregulation. Da war ja gerade auch die letzte Podcast-Folge dazu. Und genau, wenn dich das interessiert, kannst du auch da gerne reinlauschen. Aber so aus meinem eigenen Leben so berichtet, war das für mich eben total spannend, überhaupt kennenzulernen, okay, was macht das Nervensystem und meine eigenen Zustände erkennen, lernen sozusagen. Es gibt ja sozusagen sowas wie ein Stresstoleranzfenster, in dem wir uns im Normalfall am besten den ganzen Tag drin bewegen. Und dann haben wir sozusagen so eine Kurve nach oben und nach unten. Das heißt, manchmal fühlen wir uns am Tag irgendwie sehr aktiviert, fühlen uns irgendwie motiviert, tun Dinge. Und dann geht die Kurve wieder nach unten und wir fühlen uns entspannt und ruhig. Und dazwischen sollten wir eigentlich pendeln. Und dann gibt es aber auch noch sozusagen Symptome der Übererregung oder der Untererregung. Also wir können sozusagen überhalb aus diesem Stresstoleranzfenster rausfliegen. Und das kann eben für einen Moment sein oder aber es kann auch chronisch sein. Und chronisch ist es in der Regel dann, wenn wir zum Beispiel Traumata erlebt haben in der Regel und halt sozusagen schon sehr viel Ballast mit uns rumtragen. Und wenn wir überhalb von diesem Stresstoleranzfenster sind, also außerhalb des Stresstoleranzfensters in der Übererregung, also wenn unser Sympathikus zu aktiv ist sozusagen, dann fühlen wir uns halt überfordert, sehr so eine übermäßige Wachsamkeit, man sagt auch Hypervigilanz, vielleicht auch Panik, Anspannung, Angst und Unsicherheit, wir fühlen uns impulsiv, manchmal auch aggressiv, wenn wir eher so ein bisschen zu diesem Kampfmodus neigen und wir haben eine Abwehrhaltung. Und wir können dann auch sozusagen in die Untererregung fallen, also unterhalb des Stresstoleranzfensters sein, also auch außerhalb davon dann. Und dann sind wir eher so wie abgeschnitten von uns selbst. Also es ist wie der Erstarrungsmodus dann im Freeze-Modus. Da ist der Parasympathikus, also der dorsale Vagus, dann zu aktiv sozusagen auch, um es mal vereinfacht und hoffentlich korrekt zu erklären. verbessert mich gerne, wenn es nicht stimmt. Aber dann fühlt man sich sozusagen emotional taub, man hat wenig Energie, man fühlt sich apathisch, dissoziativ, abgeschnitten von sich selbst, orientierungslos. Und manchmal fühlt man noch Scham. Also es ist so ein Gefühl von Erstarrung und Abgeschnittenheit, Orientierungslosigkeit. Manche sagen wie festgetackert auf der Couch, man kommt dann gar nicht mehr ins Handeln. Das ist so wie unser Nervensystem die verschiedenen Zustände im Extremfall jetzt beschrieben. Und wenn wir innerhalb unseres Stresstoleranzfensters sind, dann fühlen wir uns in der Regel sicher. Wir fühlen uns verbunden mit anderen, mit uns selbst, mit der Welt. Wir fühlen uns neugierig, wir sind präsent im Hier und Jetzt. Wir haben Lust, mit Menschen zu interagieren und die Verbindungen mit denen, also die Interaktionen fühlen sich auch gut an, nicht bedrohlich, nicht stressig, sondern gut und hilfreich. Und wir haben auch die Möglichkeit, irgendwie Leichtigkeit und Freude und Kreativität und zu erleben und spielerisch zu sein. Genau, und immer wieder zu erkennen, wo bin ich denn gerade? Also bin ich gerade vielleicht ein bisschen übererregt? Bin ich innerhalb von meinem Stresstoleranzfenster? Bin ich außerhalb? Das hat mir total geholfen, erstmal zu beurteilen, wo bin ich gerade? Weil ich schon jemand bin, der auch ein bisschen schnell in der Übererregung ist sozusagen. Also ein bisschen zu gestresst und halt zu lernen, okay, ich kann mich selbst regulieren. Ich schaffe das alleine, wieder in mein Stresstoleranzfenster zu kommen. Und das ist einfach großartig. Ne? Also es gibt natürlich auch die Form von Koregulation. Also man kann natürlich auch, wenn einen jemand zum Beispiel fest umarmt, das reguliert auch unser Nervensystem, dann können wir uns beruhigen und kommen schneller wieder in unser Stresstoleranzfenster. Aber sowas kreiert natürlich Abhängigkeit. Und das Beste ist, wir können das selber machen. Und da gibt es ganz viele Tools. Und da muss auch wieder jeder so ein bisschen gucken, was hilft mir denn? Also für mich hilft es zum Beispiel, und das hängt jetzt eben auch mit dem letzten Punkt zusammen, Meditation hat mir geholfen, mich selbst besser zu regulieren. Mir hilft es auch total, in die Natur zu gehen, in den Wald zu gehen, auf dem Balkon zu arbeiten, Pflanzen. Mir helfen Atemtechniken total gut. Es gibt auch so eine Tapping-Methode, EFT heißt sie, die finde ich auch manchmal hilfreich. Ich glaube, das sind so meine Lieblingstools. Es gibt auch, Verena König hat da viele Sachen zugemacht, kann ich vielleicht auch unter dem Podcast verlinken. Bestimmte Übungen, die man machen kann, zum Beispiel die Grundübung nach Marshall Rosenberg. Oder es gibt einfach eine Übung, wo man sich im Raum bewusst umguckt und den Blick einfach so schweifen lässt, weil alles, was unserem Nervensystem Orientierung gibt, sei es im Raum oder durch die sozusagen durch die Erdanziehungskraft Orientierung nach unten oder körperliche Orientierung, also unseren Körper wahrzunehmen, all das kann uns helfen, uns selbst zu regulieren. Und ich glaube aber, dass es sehr typabhängig ist. Also wenn man eher zur Untererregung neigt, dann helfen einem vielleicht eher ein bisschen aktivere Sachen, um da rauszukommen. Und aus einer Übererregung heraus helfen einem vielleicht eher Sachen, die ein bisschen beruhigend wirken. Wobei es natürlich auch oft schwierig ist, sich, wenn man sehr aufgedreht ist, einfach hinzusetzen und zu meditieren. Dann ist es immer erstmal wichtig, die Energie überhaupt erstmal rauszulassen und vielleicht erstmal eine Runde spazieren zu gehen oder auch zu joggen. Und dann kann man erst in die Ruhe kommen. Und auch da ist es immer wichtig, dass sich alles hilfreich anfühlen sollte und alle Dinge, die sich irgendwie schwierig oder die Dinge noch verschlechtern. Selbst wenn jemand gesagt hat, mach das, das ist total gut. Wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann ist es nicht hilfreich. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, immer gut auf seine eigenen Grenzen zu hören. Und ich glaube, der erste Schritt ist irgendwie erstmal immer auch zu lernen, wo bin ich denn überhaupt? Und das eigene Nervensystem irgendwie lernen zu interpretieren. Und genau, das ist so das Thema Nervensystem. Und ich glaube, da war so mein größtes Takeaway, dass ich gelernt habe, dass ich meine Zustände selbst kontrollieren kann. Und dass ich dem nicht hilflos ausgeliefert bin. Ja, und auch zu lernen vielleicht, dass man auch in schwierigen Zeiten mit schwierigen Gefühlen in seiner Mitte bleiben kann, wenn man die richtigen Tools hat. Ja, und zum Thema Nervensystem gäbe es noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber wir können den Podcast ja jetzt hier nicht 2 Stunden machen. Also wenn dich das Thema mehr interessiert, dann hör vielleicht in die Folge davor noch rein, in die Folge zum Thema Nervensystem oder schau dir die Links an, die ich verlinken werde zum Thema, also von der Verena König, die dazu viel macht. Und genau, falls du irgendwelche Fragen haben solltest dazu, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben. So, der vierte Punkt, der mir sehr geholfen hat im Leben, war tatsächlich Pilgern und Naturcoaching und generell alles, was mit der Natur zu tun hat. Das habe ich jetzt ein bisschen zusammengefasst. Also ich war 2-3 Mal, je nachdem, wie mein Jakobsweg definiert sozusagen, auf einem Jakobsweg pilgern. Einmal so, ich glaube, einen Monat ungefähr und das zweite Mal so 3 Wochen ungefähr. Und ja, das waren einfach für mich so wie kleine Leben im Leben einfach. Pilgern hat so eine ganz eigene Magie, weil man da einfach ganz rauskommt aus seiner Komfortzone. Man ist den ganzen Tag mit seinem Körper in der Natur unterwegs. Man macht auch viele Grenzerfahrungen, also ich zumindest. Ich bin die Königin der Blasen. Ich hatte, glaube ich, beim ersten Pilgern irgendwie 14 Blasen auf einmal oder so. Und man trifft einfach irgendwie immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen und die auch ja alle irgendwie am Pilgern sind und viele auch aus ganz tiefgehenden Beweggründen. Und ja, ich finde, das war für mich eine ganz, ganz spannende Art, mich selbst besser kennenzulernen. Also, als ich das erste Mal pilgern war, das war so vor 7, 8 Jahren, vor 8 Jahren, glaube ich. Da war das für mich zum Beispiel total spannend festzustellen, dass ich, wenn ich mit bestimmten Menschen unterwegs war, also dass ich mit manchen Menschen weniger weit laufen konnte als alleine, dass ich da Schmerzen bekommen habe, und mit anderen Menschen konnte ich weiter laufen als alleine. Und es war für mich dann zum Beispiel so eine Erkenntnis zu merken, dass es halt im Leben Menschen gibt, die geben einem Energie, und Menschen, die nehmen einem Energie, also mir zumindest. Und genau, immer wieder an seine Grenzen zu kommen, auch körperlich, und zu spüren, ja, was braucht mein Körper eigentlich? Und auch zu merken, wie viel man eigentlich schaffen kann. Also, dass man, auch wenn man denkt, man ist müde, dass man noch so viel weiter laufen kann. Das war für mich total hilfreich. Und auch, also für mich war das tatsächlich auch eine spirituelle Erfahrung, weil ich irgendwie auf diesem ersten Jakobsweg vor allem, aber auch beim zweiten, immer wieder die Erfahrung gemacht habe, wenn ich irgendwas wirklich gebraucht habe, dann habe ich das irgendwie bekommen. Und das ist so eine schräge Erfahrung, aber das hat mir dann irgendwie auch wieder so ein bisschen ein Vertrauen ins Leben und ein Vertrauen in mich selbst gegeben. Also ich weiß da jetzt nicht, ob man das vielleicht selbst manifestiert, also ob das mit einem selbst, eine Kraft in einem selbst ist, oder ob es da wirklich sozusagen ein Universum gibt, das auf einen achtet, keine Ahnung. Aber es hat mir irgendwie so das Gefühl gegeben, dass es da irgendwas gibt, irgendwas Tieferes, was einem weiterhilft. Und das war einfach total schön. Und genau, vielleicht können viele von euch das jetzt so nicht nachfühlen. Aber es gibt auch so ein Wort dafür, man nennt das Trail Magic, dass irgendwie, ja, da einfach viele Wunder passieren, größere und kleinere auf so Jakobswegen. Und das ist einfach eine total schöne Erfahrung. Und ja, was ich da jetzt so ein bisschen mit dazu genommen habe, ist halt auch Natur und Naturcoaching. Ich finde, die Natur hat eine unglaubliche Heilkraft und ihre ganz eigene Magie. Und wenn man pilgert, ist man natürlich den ganzen Tag mit der Natur in Kontakt. Man ist wieder so ganz direkt mit der Erde im Kontakt. Man ist dem Wetter ausgeliefert. Man wird wieder so Teil von der Natur. Und wir Menschen haben uns ja so ein Stück weit auch von der Natur getrennt. Also wir sehen uns oft ein bisschen als wir, die Menschen und die Natur. Aber das ist ja voll der Trugschluss. Wir sind ja Natur. Unser Körper ist Natur. Wir sind Teil der Natur. Wir sind Teil des Ökosystems. Und ich glaube, dass es uns gut tut, das wieder zu erkennen, dass wir gar nicht getrennt sind, sondern dass wir einfach dazugehören. Und genau, ich glaube, auch darin steckt eine Heilkraft, eben zu erkennen, ja, wir sind genau das Gleiche, wir gehören genau dazu, wir sind Teil dieser Erde. Und was man im Naturcoaching merkt, ja, also ich finde, im Naturcoaching kann man das, was man im Pilgern erlebt, sozusagen im Großen, im Kleinen erleben. Man geht raus in die Natur spiegelt einen, sie zeigt uns Dinge auf, und wir können und auch Zufälle erleben. Plötzlich ist da irgendwas. In einem Naturcoaching war da plötzlich ein Grabstein. Wir sind irgendwie auf dem Waldfriedhof gelandet mit einem bestimmten Namen, der irgendwie ganz viel ausgelöst hat in der Person. Oder plötzlich ist da ein Tier, eine Schnecke, ein Hase, ein Reh, alles schon passiert. Und das löst ganz viel in der Person aus. Und ich glaube, dass Natur eben die Fähigkeit hat, uns zu spiegeln, dass Natur die Fähigkeit hat, uns auch zu öffnen für uns selbst und für die Natur. Und im Endeffekt, ja, ist ja ganz viel in der Natur, was auch in uns ist. Und ich glaube, und das passt dann eher halt auch zum letzten Punkt, Natur hat ja nervensystemregulierende Fähigkeiten. Also da gibt es ja auch Studien zu, oder das nutzt man ja auch zum Beispiel beim Waldbaden, dass es bestimmte Farben gibt, die auf unser Nervensystem beruhigend wirken, also vor allem Blau und Grün. Aber dass es auch bestimmte Botenstoffe von Bäumen gibt, die regulierend auf unser Nervensystem und auch auf unser Immunsystem wirken. Und dass es uns einfach gut tut, uns Menschen da draußen zu sein und in Kontakt mit der Natur zu sein. Genau, und für mich waren ja also viele Naturcoachings, die ich auch selber gemacht habe, sehr hilfreich, aber eben vor allem diese Pilgererfahrungen. Und auch da könnte ich einen eigenen Podcast zu aufnehmen. Aber ja, für mich sind das eigentlich fast immer die schönsten Momente und die schwierigsten Momente, also Langstreckenwanderungen zu machen und ja, ganz mit sich alleine und seinem eigenen Körper zu sein und zu merken, wow, ich kann mir selbst vertrauen, ich kann dem Leben vertrauen, ich kann so viel mehr, als ich denke. Und ja, ich kann im Kontakt sein mit der Natur und mit mir und allem verbunden sein. Genau. So, also wenn das für euch vielleicht ein bisschen fremd klingt, dann bucht doch mal ein Naturcoaching bei mir und schaut, ob es nicht vielleicht auch für euch eine schöne Methode ist. Ja, und ob, oder vielleicht willst du einfach auch in Kontakt sein mit deinen Blumen, deinen Pflanzen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, mit Natur in Kontakt zu sein, auch mit unserem Körper in Kontakt zu sein, das mit der Natur in Kontakt zu sein. Und ich glaube, dass das für jeden Menschen hilfreich sein kann. Genau, und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, den habe ich so etwas mysteriös genannt, Arbeit mit bewusstseinsverändernden Zuständen. Und ja, es gibt ja gerade so einen Trend, der vielleicht noch nicht in allen, noch nicht bei allen Menschen angekommen ist, aber in vielen so sozialen Gruppen ist es schon ein ziemlich großer Trend, so mit bewusstseinsverändernden Substanzen zu arbeiten. Also an der Charité in Berlin zum Beispiel wird ja auch schon mit MDMA, Psychotherapie mit MDMA-Unterstützung angeboten. Es gibt inzwischen viele Retreats, auf denen man Psilocybin, also den Wirkstoff aus Magic Mushrooms, nehmen kann. Es gibt Psychotherapie mit LSD. Und all das habe ich nicht gemacht, biete ich auch nicht an. Und ich bin für all das auch kein Experte, möchte ich mal vorneweg sagen. Aber ich finde das ein spannendes Feld, das, glaube ich, auch sehr hilfreich sein kann. Also es gibt, glaube ich, viele Substanzen und auch Praktiken, wie zum Beispiel Atemarbeit, also holotropes und verbundenes Atmen zum Beispiel, die uns Menschen helfen können, aus unserem Alltagsbewusstsein auszutreten und in andere Zustände zu kommen, wo wir uns selbst sozusagen mal aus einer ganz anderen Perspektive sehen können. Und das kann, glaube ich, hilfreich sein. Und ich glaube, es gibt in unserer Gesellschaft so eine Tendenz, Sachen entweder zu verteufeln oder zu verherrlichen. Und ich glaube, das kann man gerade beides beobachten, dass halt in vielen Bereichen, also auch in der spirituellen Szene, zum Beispiel Sachen wie Ayahuasca oder Psilocybin oder all diese Sachen ein bisschen verherrlicht werden, so als die Lösung für alles betrachtet werden, während in anderen Bereichen das total mit Schrecken betrachtet wird und bloß nicht und Drogen sind böse und so weiter. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer in der Mitte, dass es eben Substanzen gibt, Pflanzen gibt, die uns helfen können, auch Praktiken gibt, die uns helfen können und ja, und dass sie trotzdem auch mit sehr viel Vorsicht zu genießen sind. Und viele von diesen Sachen, also zum Beispiel Ayahuasca und auch diese Atemtechniken, haben ihren Ursprung zum Beispiel bei Schamanen oder es sind auch die Atemtechniken kommen, glaube ich, ursprünglich aus Tibet. Also haben sehr, sehr alte Wurzeln und werden von der Menschheit schon sehr, sehr lange genutzt, um den Zustand zu verändern. Und ich selbst habe eben ein bisschen Erfahrung gesammelt mit so verbundenem Atem, was ich total spannend finde und fand. Und vielleicht mein nächstes Ausbildungsprojekt ist tatsächlich. Und ich fand das sehr hilfreich, um ja, irgendwie an Emotionen zu kommen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte und die aus meinem System zu bekommen. Und ich habe auch an einigen Ayahuasca-Zeremonien teilgenommen in den Niederlanden. Also Ayahuasca ist ja eine Liane oder es sind zwei verschiedene Pflanzenkomponenten, die man nimmt, ein MAO-Inhibitor und dann nimmt man noch DMT, also das ist der Wirkstoff, den man da nimmt. Und es ist halt ein sehr starkes Halluzinogen, das ursprünglich von den Schamanen in Südamerika benutzt wird, um ja, Menschen zu heilen und in Eingebungen zu bekommen über ja, Dinge, die gerade anstehen, über Probleme und eben in veränderte Bewusstseinszustände zu kommen. Und es wird inzwischen immer mehr auch in Europa angeboten und genau, dann natürlich nicht in traditionell schamanischen Settings. Und das ist vielleicht für unseren westlichen Verstand auch ganz gut so. Genau, und ich habe das gemacht ein paar Mal und ich fand das für mich immer, ja, ich meine, es sind extrem herausfordernde Erfahrungen, weil man einfach die Kontrolle abgeben muss. Man kann einfach nicht mehr selbst bestimmen, was jetzt passiert und was man sieht, was man für Eingebungen hat, was man fühlt. man kann nicht mehr alleine aufs Klo gehen, man muss sich vielleicht übergeben. Also es sind herausfordernde Erfahrungen gewesen, aber auch richtig schöne. Und ich habe, glaube ich, wirklich da viele so Sachen über mich erkannt, die ich im Alltag nicht erkennen konnte, weil ich zu sehr drin war. Also ein bisschen wie so, der Fisch kann das Wasser nicht sehen oder wahrnehmen, weil er einfach immer im Wasser ist. Und so gab es bestimmte Grundgefühle oder Grundmuster in meinem Leben, die so selbstverständlich waren, dass ich sie gar nicht wahrgenommen habe und gar nicht wusste, dass ich sie habe, weil sie einfach immer da waren. Es ist wie so ein Grundgefühl gewesen. Und für mich war das total wichtig und hilfreich, das zu erkennen und ja, diese Einsichten zu haben und manche Dinge vielleicht auch in diesen Zeremonien gehen lassen zu können. Ja, also ich fand es hilfreich, aber ich glaube, es ist nicht für jeden was, sondern ich glaube, man muss sich da halt wirklich zu gerufen fühlen. Man muss irgendwie gucken, dass man ein gutes Mindset hat, nicht zu viel Angst davor und dass man halt auch in einem Umfeld ist. Also Set und Setting müssen passen. Also man sollte es wirklich nur machen an einem Ort, wo man sich absolut wohl und gut begleitet fühlt. Aber wie gesagt, ich bin da keine Expertin für. Es gibt ja auch andere Podcasts, die sich sehr viel mit solchen Themen beschäftigen, also die vielleicht spezifisch über Psychedelika sind. Ich glaube, es gibt den Podcast Set und Setting, der sehr bekannt ist. Also einfach mal schauen, wenn dich das interessiert, dann genau, informier dich bei Experten darüber. Aber ich wollte einfach mal teilen, dass das für mich schon auch eine Sache war, die mich im Leben weitergebracht hat. Ich bin immer noch die gleiche Person. Es hat nicht auf alle Arten magisch meine Probleme gelöst. Aber es war spannend und es war auch ja, irgendwie, es hilft, das Leben nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und hat, glaube ich, auch so meine spirituelle Anbindung so ein bisschen vertieft. Genau. Und ich glaube, man sagt so, das möchte ich mal ausprobieren. Das ist eine gute Idee, vielleicht mal mit verbundenem Atem zu arbeiten oder mit holotropen Atmen, was, glaube ich, noch ein bisschen intensiver ist. Oder man könnte vielleicht auch mal anfangen, so ganz niederschwellig mit Kakaozeremonien. Kakao hat ja auch so eine ganz, ganz leicht bewusstseinserweiternde, aber vor allem auch herzöffnende Wirkung, was ich immer sehr schön finde. Und da ist man aber noch vollkommen im Hier und Jetzt. Und Kakaozeremonien werden ja momentan auch eigentlich angeboten wie, wie sagt man so, wie Sand am Meer. Also gibt es sehr viel. Und das ist auch eine total schöne Art, eben mal aus seinem Alltagsbewusstsein auszusteigen und sich selbst irgendwie in einem anderen Zustand kennenzulernen und sich dadurch auch einfach besser kennenzulernen. Das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann. Auch da, also falls du irgendwelche Fragen dazu haben solltest, dann genau, kannst du dich gerne an mich wenden, kannst mir einfach schreiben. Und das war für heute, das waren meine 5 Wege, also Psychotherapie und Coaching, Achtsamkeit und Meditation, Nervensystemregulation, Naturcoaching und Pilgern und ja, die Arbeit mit bewusstseinsverändernden Praktiken und Substanzen. Das sind die Dinge, die mir in meinem Leben am meisten weitergeholfen haben. Wie gesagt, die Liste ist unvollständig, über alle Dinge könnte man noch viel, viel mehr sprechen. Ja, und wenn du dich für irgendwas interessierst, dann ist es gut, wenn du dich vielleicht dazu noch ein bisschen mehr informierst oder du kannst, wenn du Fragen hast, dich einfach an mich wenden. Und genau, ich würde sagen, für heute habe ich alles gesagt und ja, lass mich gerne wissen, wie es dir geht nach der Folge, ob ich mit irgendwas deine Neugier geweckt habe, ob es vielleicht auch inspirierend oder schön war, ein bisschen mehr von mir zu hören. Und wenn du dir von mir noch mehr Solo-Folgen wünschst, dann kannst du mir das auch einfach schreiben oder mich auf eine andere Art wissen lassen. Also vielen Dank, dass du bis hier gelauscht hast und ich freue mich schon, wenn wir uns auf dem einen oder anderen Weg bald wieder begegnen.